Also, stell dir mal vor, du bist völlig isoliert.
Mhm.
Du bist in einer der lebensfeindlichsten Umgebungen überhaupt, also in so einer staubigen, brennend heißen Wüste. Und du hast seit etlichen Tagen keinen einzigen Bissen mehr gegessen.
Ein absoluter Albtraum.
Ja, voll. Dein Körper verzehrt sich quasi selbst, der schreit förmlich nach Energie und dein Verstand fängt langsam an, dir so richtig Streiche zu spielen.
Man ist am absoluten Tiefpunkt, mental und physisch.
Genau. Du bist maximal verletzlich. Und exakt in diesem Moment tritt da plötzlich jemand aus dem flimmernden Wüstenstaub an dich heran und macht dir ein Angebot.
Und nicht einfach irgendein Angebot.
Richtig. Es ist die ultimative Wahl. Du bekommst grenzenlose Macht, sofortige Befriedigung all deiner Bedürfnisse und einen Ruhm, der dich unsterblich macht.
Wahnsinn.
Das Einzige, was du im Gegenzug tun musst, nur so eine kleine Sache, wirf einfach deine moralische Integrität über Bord.
Ja. Und sag, bist du im moralischen Minenfeld?
Exakt. Und genau dieses Minenfeld schauen wir uns heute an. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Willkommen zu dieser tiefgehenden Reise in die intellektuelle Tiefenstruktur eines antiken Textes.
Sehr schön gesagt.
Wir haben hier auf dem Tisch nämlich einen ganzen Stapel aktueller philosophischer und theologischer Ausarbeitungen liegen. Und die knöpfen sich eine der bekanntesten Wüstengeschichten der Welt vor, das 4. Kapitel im Matthäusevangelium.
Mhm, ein echter Klassiker.
Ja, aber unsere Mission heute ist nicht irgendeine Sonntagsschulstunde. Wir wollen herausfinden, warum diese 2000 Jahre alte Story eigentlich die perfekte Blaupause ist, um moderne Machtmenschen oder toxische Systeme zu entlarven.
Richtig. Und um das gleich vorwegzunehmen, wir betrachten es heute nicht durch die klassische Kirchenbankbrille.
Zum Glück.
Ja, also niemand muss hierfür ein Theologiestudium haben oder sonntags in die Kirche gehen. Was unsere Quellen hier nämlich freilegen, ist im Grunde ein meisterhaftes antikes Lehrstück.
Über Machtdynamiken, oder?
Ganz genau. Es geht um Macht, um die Architektur einer gerechten Gesellschaft. Und das brauchen wir heute drängender denn je. Es geht um ethische Selbstbegrenzung. Wir werden den Text heute sozusagen dekodieren.
Okay, super. Dann lass uns direkt reinspringen. Die narrative Basis, also das Setting der Geschichte, das ist ja extrem dicht.
Mhm.
Jesus wurde gerade erst getauft. Das war ja dieser riesige PR-Moment, wo es heißt, der Himmel öffnet sich und so weiter.
Ein unglaublicher Moment der Bestätigung, ja?
Genau. Aber anstatt jetzt eine große Siegestour durch die Städte zu starten, passiert das genaue Gegenteil. Der Geist führt ihn direkt in die Isolation, in die Wüste.
Und wir müssen hier mal ganz kurz die Pause-Taste drücken.
Okay, warum?
Weil diese Wüste nicht einfach nur ein geografischer Ort ist. In der Welt des antiken Judentums, also im 1. Jahrhundert, ist die Wüste ein riesiger historischer Resonanzraum.
Ah, also das triggert sofort Bilder im Kopf.
Exakt. Wenn ein damaliger Zuhörer Wüste hört, denkt er sofort an die 40 Jahre, die das Volk Israel nach der Flucht aus Ägypten durch die Wüste wanderte.
Ah, diese Zeit der großen Prüfungen.
Genau, Prüfungen, an denen das Volk oft kolossal gescheitert ist und Jesus durchlebt hier in der Erzählung quasi diese Geschichte Israels im Schnelldurchlauf neu.
Verstehe. Er wird also in exakt dasselbe Testszenario geworfen?
Ja, und der Versucher tritt genau da auf den Plan.
Mit drei ganz spezifischen Angeboten im Gepäck, die voll auf diese Schwachstellen zielen. Geh mir die mal durch. Angebot Nummer 1. Du hast Hunger. Du bist doch angeblich der Sohn Gottes. Verwandle diese Steine hier einfach in Brot.
Mhm.
Wenn ich das höre, denke ich mir im ersten Moment, ja gut, warum eigentlich nicht? Das ist doch ein ziemlich nützlicher Lifehack, wenn man kurz vor dem Verhungern ist. Warum genau ist das eine Versuchung?
Das Faszinierende hierbei ist, dass es um weit mehr als um Kalorien geht. Es ist die Versuchung der instrumentellen Selbstermächtigung.
Also die eigenen Fähigkeiten ausnutzen.
Ganz genau. Nutzt du deine Fähigkeiten, deine Macht, nur um deine eigenen unmittelbarsten Bedürfnisse zu befriedigen? Und interessanterweise erfindet Jesus da keine neuen philosophischen Argumente zur Abwehr.
Sondern?
Er zitiert einfach das Deuteronomium. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
Warte kurz, Deuteronomium für alle, die im Religionsunterricht vielleicht in der letzten Reihe saßen, das ist das 5. Buch Mose, richtig?
Richtig.
Also der Kern des alten jüdischen Gesetzes.
Ganz genau. Er greift da auf die absolute Basistradition seines Volkes zurück. Er positioniert sich als gehorsamer Sohn, der standhaft bleibt, wo Menschen normalerweise scheitern.
Er sagt also im Grunde, meine Identität und meine Aufgabe sind größer als mein kurzfristiges Überleben.
Exakt. Es geht um den tieferen Sinn.
Okay, das leuchtet ein. Also der schnelle materielle Fix funktioniert nicht. Dann ändert der Versucher die Taktik. Angebot Nummer 2. Er bringt Jesus auf die höchste Zinne des Tempels in Jerusalem. Und er sagt, stürz dich hinab, die Engel werden dich schon auffangen. Stell dir mal die Gesichter der Leute vor. Warum ausgerechnet der Tempel?
Weil der Tempel das absolute Zentrum war. Das Zentrum der religiösen und der gesellschaftlichen Macht.
Ah, okay.
Ein Sprung von dort, unbeschadet von Engeln, gerettet zu werden, das wäre das ultimative Spektakel vor dem größtmöglichen Publikum gewesen.
Wahnsinn. Wenn ich mir das in unsere heutige Zeit übersetze, das ist ja krass. Beim Brot dachte ich noch an den schnellen Profit, so ein CEO, der sich die Taschen voll macht.
Ja.
Aber dieser Sprung vom Tempel, das ist ja im Grunde der perfekte virale PR-Stunt, oder? Der Drang nach sofortiger Anerkennung, nach Likes, nach diesem einen fetten Spektakel, das alle jubeln lässt.
Exakt. Es ist der Versuch, Legitimation durch schiere Überwältigung zu erzwingen. Aber Jesus lehnt auch das ab. Keine religiöse Spektakelpolitik.
Also er lässt sich nicht auf diese Show ein.
Genau.
Und dann kommt das dritte Angebot, quasi der Endgegner. Der Versucher nimmt ihn mit auf einen Riesenberg, zeigt ihm alle Reiche der Welt und sagt, all das gehört dir, du musst dich mir nur unterwerfen.
Mhm.
Also kein Leid, kein Kreuzestod, einfach sofortige Weltherrschaft.
Ein komplettes Monopol.
Und genau hier kulminiert die ganze Geschichte. Die damalige Erwartungshaltung an den Messias war ja oft die eines politischen Befreiers. Jemand, der kommt, ein Heer aufstellt und die Römer mit Waffengewalt vertreibt.
Das war das, was die Leute sehen wollten.
Richtig. Aber dieser Text etabliert ein völlig anderes Profil von Macht. Keine Spektakelpolitik, keine brutale Unterwerfung anderer. Was da in der Wüste als Fundament gegossen wird, ist eine Ethik der Selbstbegrenzung.
Also er beschränkt sich bewusst selbst, ganz genau. Die Pointe ist, nicht alles, was für dich machbar oder möglich ist, ist auch legitim.
Wow. Nicht alles, was möglich ist, ist auch legitim. Das ist ein verdammt starker Satz. Aber da stellt sich mir sofort eine Frage.
Schieß los.
Wenn wir diese Versuchungen heute betrachten, und wir wollen das ja nicht aus der Kirchenbank heraustun, wie können wir das nutzen, ohne religiös sein zu müssen? In unseren Quellen taucht ja ständig der Name Jürgen Habermas auf.
Ja, der deutsche Philosoph.
Genau. Wie hilft der uns jetzt, diese antike Wüstenstory in die moderne Welt zu holen?
Habermas bietet uns da ein echt faszinierendes Werkzeug. Er hat festgestellt, dass in alten religiösen Texten oft ein enormer normativer Wahrheitsgehalt steckt.
Also gute moralische Einsichten?
Ja, tiefe moralische Einsichten, die auch für eine völlig säkulare, moderne Demokratie extrem wertvoll sind. Das Problem ist halt nur die Sprache.
Okay.
Aber Mas sagt, wir müssen diese religiösen Bilder übersetzen. Wir müssen sie in etwas überführen, was er öffentliche Vernunft nennt.
Das musst du genauer erklären. Öffentliche Vernunft, ist das so eine Art säkulärer Filter, der einfach das Wort Gott rausstreicht?
Nein, es geht nicht ums bloße Wegstreichen. Es geht darum, die zugrunde liegende menschliche Wahrheit so zu formulieren, dass jeder sie verstehen kann. Egal ob Christ, Atheist oder Buddhist.
Ah, damit man gemeinsam in einer Demokratie darüber diskutieren kann.
Ganz genau. Wenn wir das mit den drei Versuchungen machen, brechen wir sie anthropologisch herunter. Nehmen wir Versuchung 1, Steine zu Brot.
Okay.
Wenn wir das in öffentliche Vernunft übersetzen, wird daraus eine scharfe Kritik an der Reduktion des Menschen auf reinen Konsum.
Also weg von dem göttlichen Wunder und hin zu der Frage, was uns als Menschen ausmacht.
Aber wenn wir ein System aufbauen, das den Menschen nur noch als Konsumenten sieht, so nach dem Motto, Hauptsache der Magen ist voll und Netflix läuft, dann berauben wir uns unserer eigenen Würde.
Verstehe. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, heißt dann übersetzt, unser Wert erschöpft sich nicht im Materiellen.
Genau so ist es.
Das ergibt total Sinn. Und was machen wir mit der zweiten Versuchung, diesem Sprung vom Tempel? Wie übersetzen wir diesen viralen PR-Stunt in öffentliche Vernunft?
Oh, das ist heute aktueller denn je. Hier geht es um die Kritik an Medien und Politikern, die ihre Autorität nur noch durch Inszenierung erzwingen wollen.
Ah, Show statt Substanz.
Richtig. Vertrauen, das durch einen Schockeffekt oder mediale Überwältigung generiert wird, ist kein echtes Vertrauen. Es ist Manipulation. Wenn Politik nur noch darauf aufbaut, wer die schrillste Show abzieht, gerät die Gesellschaft ins Wanken.
Krass, okay. Das trifft ja praktisch auf das Handbuch jedes modernen Populisten zu.
Absolut.
Bleibt noch Versuchung 3. Die Weltherrschaft im Tausch gegen Unterwerfung.
Das ist die absolute Problematisierung totalitärer Macht. Der Text fragt uns auf, welchem Fundament ruht Macht eigentlich? Totalitäre Ordnungen basieren immer auf Unterwerfung.
Der Bürger unter den Herrscher?
Ja, aber auch die moralische Unterwerfung des Herrschers selbst unter das eiskalte Prinzip der reinen Macht. Die Übersetzung lautet hier, jede Herrschaft, die keine ethische Begrenzung kennt, ist illegitim.
Egal wie effizient sie sein mag.
Exakt.
Also, ich muss hier mal ganz kurz den Teufelsadvokaten spielen.
Gerne.
Wenn ich mir das so anhöre, Konsumismus ist schlecht, mediales Spektakel ist oberflächlich und totalitäre Diktatoren sind böse, ist das nicht irgendwie ein bisschen banal? Das klingt nach ganz alltäglicher Kapitalismuskritik. Warum brauche ich dafür einen antiken Text?
Wenn wir das in einen größeren Zusammenhang stellen, dann siehst du, dass es weit über bloßes Dagegensein hinausgeht. Es definiert das verantwortliche Subjekt.
Wie meinst du das?
Der Text wirft einen schmerzhaft realistischen Blick auf uns Menschen. Er weiß, dass wir extrem anfällig für Abkürzungen sind. Wir wollen Anerkennung, aber ohne den harten Weg der Wahrheit.
Stimmt.
Wir hätten gerne Macht, aber bitte ohne Rechtfertigungspflicht. Die radikale Erkenntnis ist, menschliche Freiheit wird erst dort erwachsen, wo sie eben nicht jedem Impuls zur unmittelbaren Selbstbegünstigung folgt.
Das heißt, Freiheit ist nicht das schrankenlose Ausleben von allem, was ich tun kann.
Genau das Gegenteil. Wer über Ressourcen oder Macht verfügt, darf diese nicht zur Manipulation nutzen. Wahre Freiheit bedeutet, die Macht zur Selbstbegrenzung zu besitzen.
Wahnsinn, die Macht zur Selbstbegrenzung. Ein echt faszinierender Gedanke. Gut, wir haben diese Wüstenprüfung jetzt analysiert.
Mhm.
Eine Hauptfigur, die korrupte Machtstrukturen radikal ablehnt. Aber das Leben geht ja weiter. Und da frage ich mich, wenn du als Anführer all diese klassischen Werkzeuge wie Geld, Show und Herrschaft wegwirfst, was bleibt dann noch?
Eine sehr gute Frage.
Wie sieht Führung eigentlich in der Praxis aus, wenn du das alles ablehnst?
Ja, ohne Antwort darauf wäre das alles nur eine theoretische Verzichtserklärung. Aber das vierte Kapitel liefert direkt einen positiven Gegenentwurf.
Okay, erzähl.
Nach der Wüste erfährt Jesus, dass Johannes der Täufer vom Regime verhaftet wurde. Die Lage ist also brandgefährlich. Und wie reagiert Jesus? Zieht er nach Jerusalem ins Machtzentrum, um da irgendwie Lobbyarbeit zu machen?
Nein, tut er nicht, oder? Er geht in die Provinz. Hier wird es nämlich jetzt wirklich spannend.
Genau. Er zieht an die absolute geografische und politische Peripherie. Nach Galiläa, in dieses Fischerdorf Kafarnaum.
Warum genau dorthin? Warum ist die Geografie hier so wichtig?
Weil Jerusalem der Ort der Eliten war. Dort saßen die Priester, die römische Besatzungsmacht. Galiläa hingegen war so eine Art antiker Rust Belt. Eine Randregion, landwirtschaftlich geprägt, völlig unbedeutend.
Ah, okay.
Und genau dort, im Schmutz, fängt er an, sein Team aufzubauen.
Das erinnert mich total an diese rebellischen Tech-Startups. Anstatt im gläsernen Hauptquartier das System von innen verändern zu wollen, gehst du in eine dreckige Garage in der Provinz.
Schöner Vergleich, ja.
Und wen rekrutiert er? Das ist ja das Verrückte. Er sucht keine Berater oder Akademiker. Er ruft einfache Fischer am See. Simon, Petrus, Andreas. Leute mit rauen Händen und null politischem Einfluss.
Mhm.
Und die lassen ihre Netze liegen und folgen ihm.
Und sie tun nicht nur das. Was da in Galiläa passiert, nennen unsere Quellen eine Theologie der Praxis. Er lehrt natürlich, aber vor allem tut er eines, er heilt Menschen.
Das ist wichtig als Kontrast zur Wüste, richtig. Inwiefern?
Es zeigt, dass das Reich Gottes keine rein spirituelle Vertröstung auf das Jenseits ist. Es ist kein Wohlfühlprogramm nur für die Seele.
Sondern?
Es berührt die echte, körperliche und soziale Wirklichkeit der Menschen hier und jetzt. Eine gerechte Öffentlichkeit muss sich den Verwundbaren zuwenden.
Denen, die aus dem System gefallen sind.
Exakt. Und schau dir an, wie Zugehörigkeit damals definiert wurde. Dein Wert hing davon ab, wer deine Eltern waren, ob du Land besaßt oder religiös rein warst.
Aber bei diesen Fischern spielt das keine Rolle.
Gar keine. Gemeinschaft entsteht hier einzig und allein durch den Ruf und die Nachfolge. Das entzieht den traditionellen Eliten und dem Tempel komplett die Legitimation.
Also wahre Autorität wird nicht an Paläste gebunden, sondern an Solidarität.
Ganz genau. Macht wird kritisch entgrenzt und strikt in den Dienst der Bedürftigen gestellt, statt sie irgendwie heilig zu sprechen.
Das ist wirklich stark. Solidarität, Selbstbegrenzung, Fokus auf die Schwächsten. Das klingt alles so ethisch rein und universell. Da muss ich aber doch die kritische Frage stellen.
Lass hören.
Ist das wirklich so exklusiv für diese eine biblische Geschichte? Finden wir diese Ideen von Verzicht nicht auch in anderen großen Weltanschauungen?
Absolut. Und unsere Experten auf dem Tisch blenden das auch gar nicht aus. Die betreiben da etwas, was sich diskursiver Synkretismus nennt.
Diskursiver Synkretismus, also das Vergleichen und Verschmelzen verschiedener philosophischer Ideen?
Genau. Wir legen die Matthäuserzählung mal neben andere Denkschulen. Nehmen wir als erstes die griechische Philosophie, also den Stoizismus.
Ah, die Stoiker, ja.
Da gibt es unglaubliche Parallelen. Die stoische Selbstbeherrschung, das Unterdrücken von Begierden, die Ablehnung von eitlem Ruhm, das klingt fast identisch mit Jesu Verhalten.
Aber wo ist da der Haken?
Der Unterschied liegt im Ziel. Der Stoiker übt sich in Selbstbeherrschung, um durch seine Vernunft völlig unabhängig und autark von der Welt zu werden.
Also er will quasi unangreifbar sein.
Genau. Aber bei Matthäus geht es gerade nicht um die Abkapselung ins Ego, sondern um eine heilsgeschichtliche Aufgabe für die Welt.
Okay, die Stoiker sind vielleicht ein bisschen zu sehr im eigenen Kopf. Aber wenn es um das Überwinden von Begierden geht, denke ich sofort an den Buddhismus. Das Verlangen loslassen, um nicht mehr zu leiden.
Auch hier gibt es wahnsinnig faszinierende Berührungspunkte. Die Kritik an dieser illusionären Selbststeigerung resoniert stark mit dem Buddhismus.
Aber
auch hier gibt es einen markanten Bruch. Der Buddhismus zielt auf die Entleerung des Begehrens ab, um aus dem Kreislauf des Leidens in das Nirvana auszutreten.
Mhm.
Die Erzählung in der Wüste hingegen zielt auf eine aktive Freiheit ab, die sofort in ein historisches Handeln umschlägt. Es geht nicht um den Ausstieg aus der Welt, sondern um ihre Transformation.
Verstehe, das ergibt Sinn. Und was ist innerhalb der monotheistischen Religionen, zum Beispiel der Islam? Da müsste die Überschneidung doch riesig sein.
Da sind die Anschlussstellen in der Tat enorm. Die unbedingte Betonung des einen Gottes, die absolute Ablehnung von Götzendienst, was ja Versuchung Nummer 3 ist, und die Unterordnung unter den göttlichen Willen.
Das passt ja perfekt.
Ja, aber hier stoßen wir auf eine harte theologische Grenze. Im Islam ist Jesus ein hochverehrter Prophet. Aber die spezifische Christologie dieses Textes.
Also die Idee, dass er wirklich der Sohn Gottes ist?
Exakt. Diese einzigartige Sohnschaft lässt sich nicht in islamische Kategorien überführen. Das bleibt ein trennendes Element.
Okay, wenn diese theologischen Details uns am Ende doch immer wieder trennen, lass mich hier nochmal ganz provokant einhaken.
Gerne.
Können wir die Geschichte, besonders mit den Heilungen und der Solidarität, nicht einfach als einen frühen Entwurf der modernen Menschenrechte lesen?
Mhm.
Können wir den ganzen übernatürlichen Überbau, also den Teufel, die Engel, diesen Gott im Hintergrund, nicht einfach mit Habermas Werkzeug komplett wegübersetzen und nur das ethische Grundgesetz übrig behalten?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Aber genau da berührst du die absolute Grenze von Habermas Ansatz. Die Analysen sind da sehr eindeutig.
Inwiefern?
Ja, der Text ist höchst anschlussfähig für Diskurse über Gerechtigkeit. Aber man darf ihn nicht säkular glattbügeln.
Warum nicht? Was geht uns denn wirklich verloren, wenn wir die Engel streichen?
Es geht das verloren, was die Experten den religiösen Bedeutungsüberschuss nennen.
Okay.
Diese dichte Symbolik, der Geist, die Engel, das wirkende Reich Gottes, das ist keine bloße literarische Dekoration. Es ist die tiefen Logik. Wenn du das streichst und eine nette moralische Fabel daraus machst, raubst du dem Text seine Sprengkraft.
Weil es dann nur noch ein guter Ratschlag ist und keine tiefere Wahrheit mehr.
Exakt. Die eigentliche Behauptung ist ja nicht einfach, hier ist eine clevere Ethik der Mäßigung. Die Behauptung lautet, hier bricht göttliche Herrschaft als reale Wirklichkeit in unsere fehlerhafte Geschichte ein.
Ah.
Wenn du das restlos in Begriffe wie humane Ordnung übersetzt, hast du den Text letztlich nicht übersetzt, sondern domestiziert. Er wird harmlos. Eine vollständige Säkularisierung nimmt ihm die Seele.
Das leuchtet extrem ein. Wir können diese Prinzipien nutzen, aber wir dürfen nicht so tun, als hätten wir uns das alles selbst im Labor der Vernunft ausgedacht.
Ganz genau so ist es.
Lass uns diesen enormen Bogen mal für dich, der uns gerade zuhört, zusammenziehen. Wir sind bei einem staubigen Showdown in der Wüste gestartet.
Mhm.
Wir haben gesehen, wie dieser alte Text durch die Brille der öffentlichen Vernunft eine scharfe Kritik an unserem heutigen Konsumdenken übt. Er entlarvt politische PR-Spektakel als hohle Manipulation und brandmarkt totalitäre Herrschaft.
Richtig.
Und die Antwort auf diese toxische Macht ist nicht der Rückzug, sondern das aktive Heilen an den Rändern der Gesellschaft. Weit weg vom Glamour der Hauptstädte. Der Text lehrt uns, Institutionen und Macht müssen immer an Wahrheit und Selbstbegrenzung gebunden sein.
Und an Solidarität.
Absolut. Und warum sollte dich das heute in deinem Alltag beschäftigen? Weil dieses alte Kapitel dir eine messerscharfe Schablone an die Hand gibt. Du kannst sie anlegen, um die Realität zu bewerten. Egal, ob es der CEO deiner Firma ist, ein Politiker oder ein Influencer.
Mhm.
Du kannst sie durch diese Wüstenschablone betrachten und fragen, handeln diese Leute aus Selbstzweck? Geht es ihnen beim nächsten Projekt nur um das Spektakel, den Sprung vom Tempel? Wollen sie am Ende nur Unterwerfung?
Genau.
Oder, und das ist der wahre Stresstest für Integrität, nutzen sie ihre Ressourcen und ihren Einfluss aus einer Haltung der bewussten Selbstbegrenzung heraus, um der Gemeinschaft zu dienen?
Wenn du diesen Stresstest bei den Mächtigen anwendest, wirst du sehr schnell merken, wie wenig sich die grundlegenden Mechanismen der Macht in 2000 Jahren verändert haben.
Ja, das ist schon krass.
Die Versuchungen sind heute vielleicht digitaler, aber sie triggern exakt dieselben Schwachstellen in uns.
So ist es. Und ich möchte dich am Ende unseres Deep Dives noch mit einem Gedanken zurücklassen, über den du mal in Ruhe nachdenken kannst, wenn du zur Arbeit fährst oder so.
Mhm.
Springen wir dafür noch ein letztes Mal in die Wüste zurück. Jesus hat gerade alle drei Versuchungen abgewehrt. Er hat absolute, grenzenlose Macht konsequent und radikal abgelehnt.
Richtig.
Und der Text sagt, dass genau in dem Moment, nachdem der Versucher verschwunden ist, plötzlich Engel herantreten und ihm dienen. Er wird versorgt. Aber eben erst in exakt dem Moment, in dem er den Griff um die absolute Macht loslässt.
Ein wahnsinnig starkes Bild.
Absolut. Was, wenn das ultimative Zeichen von echter Stärke heute gar nicht das ist, was wir immer denken? Wir leben in einer Welt, die völlig auf Selbstoptimierung, auf Status und Machtgewinn ausgerichtet ist. Jeder will unverwundbar werden.
Ja, ständig.
Aber was, wenn wahre Größe darin besteht, ganz bewusst auf den eigenen Vorteil zu verzichten? Und zwar nicht, wenn man sowieso nichts hat, sondern genau dann, wenn man alle Trümpfe in der Hand hält.
Das ist die entscheidende Frage.
Könnte dieser freiwillige Verzicht auf Macht mitten in der lebensfeindlichen Wüste am Ende die größte und revolutionärste aller Machtdemonstrationen sein? Denk mal drüber nach.